Eine heftige Bombenexplosion hat am Morgen die afghanische Hauptstadt Kabul erschüttert.
Jerusalem war in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz schwerer Anschläge, auch auf
Passagierbusse. Es läuft die 16. Spielminute beim Spiel Frankreich gegen Deutschland. Plötzlich gibt es einen lauten Knall. Die Terroristen wollen uns Angst machen, doch wir werden in dieser Stunde zusammenstehen.
Lasst uns über Angst sprechen.
Bedingt durch die politische Lage momentan hat sich ja einiges geändert.
Wann sie auftaucht.
Hat sich dein Leben dadurch verändert?
Nein. Nein.
Ja, ich glaube, dass sich was verändert hat. Sozusagen, es ist enger geworden. Und die Angst, sozusagen, die sich insofern von der Furcht unterscheidet, als sie eben keinen genauen Gegner hat, die Angst durchstimmt schon die Gesellschaft.
Angst. Das Gefühl nach dem Terror. Feature von Lorenz Schröter.
Es wird sozusagen gegen Unbekannt ermittelt, und zwar von jedem von uns in seinen geheimen Gedanken, im Bewusstsein. Und dieses gegen Unbekannt ermitteln hält einen, man setzt praktisch alles unter Verdacht.
Kommt die Angst näher und geht dann wieder? Was macht sie mit uns?
Ich denke relativ oft an diese Anschläge in Paris.
Hallo Angst, wo bist du?
Seit Kindheitstagen werde ich von Albträumen geplagt. Ein Monster jagt mich. Manchmal ist es auch eine Bande, die hinter mir her ist. Ich renne um Straßenecken, Hinterhofmauern, dunkle Flure und entkomme nur knapp ein ums andere Mal.
Jedes Leben ist auch eine Biografie der Angst. Als mächtiges Gefühl treibt sie unser Handeln an, unser Denken und unser Verhalten.
Ich renne weiter, bis ich irgendwann merke, mir gefällt das, so gejagt zu werden und Angst zu haben. Ich bleibe sogar stehen im Traum, um dem Monster eine Chance zu geben. Danach wache ich meist auf. Ich weiß nicht, was diese Träume bedeuten und ob sie überhaupt etwas bedeuten. Auf jeden Fall hat er die Angst auch irgendwie mit Lust zu tun.
Die Polizei geht von mindestens 2 Selbstmordattentätern aus. Und in einem Konzertsaal schossen laut Augenzeugen mehrere in schwarz gekleidete Männer mit Kalaschnikows um sich.
Erst kommt der Schrecken. Er fährt einem in die Glieder und bleibt dort. Als Angst, dass es wieder passiert.
An dem Abend fand das Conference-Dinner statt. Wir waren alle zusammen in einem Restaurant. Wir haben im Prinzip gehört, ohne zu wissen, was passiert ist oder ohne überhaupt zu realisieren, dass etwas passiert ist, dass sehr viel Blaulicht, sehr viel Krankenwagen, Polizeiwagen auf der Straße fuhren. Haben uns dabei natürlich erstmal gar nichts gedacht. Und dann irgendwann kriegte jemand eine SMS-Nachricht, glaube ich, oder eine E-Mail einer der Studenten. Und sagte uns, wir sollten unsere Angehörigen, Freunde, Familien informieren, dass uns nichts passiert sei, weil irgendwo in Paris soll ein Anschlag passiert sein. Im Restaurant war dann, weil ja das Fußballspiel übertragen wurde, der Fernseher an. Und da kamen dann nach und nach die Informationen rein, sodass wir, wie viele andere auch vermutlich, dann uns über das Fernsehen informiert haben, was passiert ist.
Ich bin mit dem RAF-Terror und der Reaktion des Staates darauf groß geworden. Dann die Tschernobyl-Katastrophe, der Protest gegen das Aufrüsten der Supermächte. Mit dem 11. September 2001, als die Flugzeuge in New York ins World Trade Center flogen, begann in meiner Biografie eine neue Zeitrechnung des Terrors. So etwas hatte es noch nie gegeben. Und dann kam der Terror immer näher.
Man ist sehr hellhörig für Dinge, die passieren. Trotzdem ist es natürlich, es war noch nicht so nah gefühlt wie Paris. Istanbul ist natürlich auch nah. Aber wenn auf Bali was passiert, dann ist es natürlich sehr viel weiter weg. So blöd ist man ja. Und Paris ist nah.
Angst ist ein unsichtbares Tier, das nebenher läuft. Und wann zeigt sich die Angst?
Angst tritt immer da auf,
Fritz Riemann in seinem Klassiker Grundformen der Angst,
wo wir uns in einer Situation befinden, der wir nicht oder noch nicht gewachsen sind.
Wozu brauchen wir sie?
Ich heiße Bettina Hitzer und ich bin Historikerin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Dort gibt es einen Forschungsbereich Geschichte der Gefühle.
Als Kind hatte ich ein Lieblingsbuch. Da ging es um Menschenfresser. Das waren haarige Monster mit rotglühenden Augen. Ich habe sie geliebt und gefürchtet. Wenn ich abends nicht einschlafen konnte, stellte ich mir vor, wie die Menschenfresser zu mir kamen. Und sie würden mich nicht fressen, wenn sie dachten, ich schliefe. Also lag ich stocksteif im Bett und atmete ruhig, damit sie keinen Verdacht schöpften. So bin ich immer ganz schnell eingeschlafen.
Hat die Angst also auch was Gutes?
Ich könnte mir vorstellen, dass Ängste wieder konkreter werden. Es gibt also in der Geschichtsschreibung die These, dass es Ende des 19. Jahrhunderts viele konkrete Ängste gegeben habe. Zum Beispiel eine der Ängste, die uns vielleicht heute seltsam erscheinen mögen, ist die Angst vor dem Scheintod, also die Angst, begraben zu werden, obwohl man noch nicht tot ist. Und was passiert dann? Wie kann man sich davor schützen? Und dass solche konkreten, auch Krankheitsängste, sich im Laufe des 20. Jahrhunderts zunehmend verflüchtigt hätten zugunsten diffuserer Ängste vor Umweltverschmutzung, Atomkatastrophen und so weiter. Und dass möglicherweise mit der Terrorgefahr sie wieder konkretisiert werden und sich sozusagen auf konkretere Angst- oder Furchtobjekte richten.
Angst nimmt Gestalt an und ist zusammengezählt ein Produkt unserer Erfahrungen. Wie wir wurden, was wir sind, ob wir vorsichtige oder waghalsige Eltern hatten, ob wir auf ungesicherten Klettergerüsten auf Abenteuerspielplätzen groß wurden und wie wir uns auf unseren Schulhöfen verhalten haben.
Meine Eltern waren eher mutig. Ich bin beinahe mal im Fluss ertrunken, da war ich 6 und konnte noch nicht schwimmen. Und einmal bin ich aus einem rollenden Hippie-LKW gefallen. Würde man heute nicht mehr machen. Da ist man eher vorsichtiger und gurtet die Kinder an und macht vorher das Seepferdchen im Hallenbad.
Gehört die Angst heute zum Zeitgeist?
In den 80er Jahren habe ich jede Woche den Spiegel gelesen und jede Woche ging die Welt unter. NATO-Nachrüstung, sowjetische Kurzstreckenraketen, Waldsterben, Überbevölkerung, AIDS, Umweltverschmutzung. Viele Freunde horteten Reissäcke, Mineralwasser und Dosengemüse unter den Küchenbänken. Ich war mir fast sicher, keine 10 Jahre mehr zu leben. Diese ständig kribbelnde Gefahr machte frei und rücksichtslos. Ich hatte so Lust auf den Untergang. Dieser Punk-Fatalismus war durchaus sexy. Warum soll man Kinder kriegen, für die Altersversorgung einzahlen, wenn eh alles zu spät ist? Irgendwann wurde die ständig drohende Apokalypse langweilig und ich hörte auf, den Spiegel zu lesen.
Angst ist ein Luftballon über der Schulter.
Der Eiffelturm, das Wahrzeichen von Paris. Normalerweise strömen Touristen hierher, zu jeder vollen Stunde erstrahlt er. Jetzt steht er dunkel inmitten einer Stadt, die seit heute Nacht eine andere ist.
Entsetzen, in erster Linie Schock. Dann nach und nach stellte sich natürlich die Frage, inwieweit uns das persönlich betrifft.
Sabine Schülting, Professorin für Anglistik, war am 13. November 2015 in Paris.
Einige der Studierenden wussten nicht genau, ob sie zurück in ihre Hotels oder zu ihren Schlafplätzen kommen würden. Wir wussten nicht, ob die Metro fährt. Taxen waren nicht zu kriegen. Eine der Studentinnen hatte Sorge, weil sie ihre Gastgeberin nicht erreicht hat, die in der Nähe von einem der Anschlagsorte wohnte. Die hat sich dann einfach nicht mehr gemeldet, weil sie permanent angerufen wurde und sie dann irgendwann keine Lust mehr hatte, ans Telefon zu gehen.
In meinen 20ern habe ich viele Horrorfilme gesehen. Texas Kettensägen-Massaker, Tanz der Teufel, sowas. Um die Angst zu überwinden und zu den Harten zu gehören. Das war so ein Lebensstil bei meinen Freunden. Lederjacke, Bierflasche und dazu ein Zombie hing am Glockenseil gucken. Prägende Momente, die, So habe ich inzwischen bei einem Soziologen gelesen, mit einer Erziehung zur Coolness zu tun haben. Also eine Art der Abhärtung und irgendwas mit Männlichkeit. Ich kenne das Leben. Ich bin im Kino gewesen, haben wir damals gesagt. Heute ist die Leinwand realer. Nach Fritz Riemanns
Grundformen der Angst
bin ich ein hysterischer Mensch.
Er ist immer bereit, sich zu wandeln, Veränderungen und Entwicklung zu bejahen, Vertrautes aufzugeben und alles nur als einen Durchgang zu erleben. Das Neue hat für ihn einen unwiderstehlichen Reiz. Das Unbekannte zieht ihn magisch an. Damit verbunden ist die Angst vor Ordnung, Notwendigkeiten, Regeln und Festlegungen. Sein Freiheitsdrang schlägt um in die Angst vor dem Tod als Erstarrung.
Wie sollen wir mit der Angst umgehen? Kriegt man sie eingefangen?
Nach diesen Anschlägen von Paris war doch komischerweise sofort die Rede von, kann man furchtlos auf größere Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte gehen.
Katharina von Uslar, Buchhändlerin.
Hatte ich sofort das Gefühl, kann mein Kind da hingehen, fand es etwas. Aber es war sehr, also ich habe mich nicht wirklich gefürchtet, ich habe darüber nachgedacht und habe festgestellt, dass es eine abstrakte Angst ist und keine konkrete. Und habe deshalb nicht eingegriffen, als meine Kinder auf den Weihnachtsmarkt gegangen sind.
Ob konkret oder abstrakt, schreibt Fritz Riemann, man kann Gegenkräfte entwickeln, der Angst ins Auge schauen, sie annehmen und immer wieder neu besiegen.
Ich bin ohne Angst aufgewachsen und als Jugendlicher oft getrennt. Das war mal eine beliebte Art, sich fortzubewegen. Man hielt an einer Autobahnauffahrt den Daumen raus und meistens wurde man auch mitgenommen. Vor dem Autostoppen wurde oft in der Sendung Aktenzeichen XY gewarnt.
Bringen Sie das Foto noch in der Abendausgabe?
Ja, aber das wird nicht nötig sein, Chef. In irgendeiner Art und Weise hat es sich herumgesprochen, dass ein Hippie-Mädchen ermordet worden ist.
Es gab einige spektakuläre Tramperinnenmorde. Ich war ja nun kein Mädchen, bin oft vorne eingestiegen. Einmal fuhr der Fahrer auf einen einsamen Parkplatz und legte seine Hand auf mein Knie. Ein andermal auf dem Weg nach London bot mir in Aachen ein harmlos aussehender Mann eine Übernachtung an. Zu Hause bei ihm war noch ein anderer Mann, bedeutend kräftiger, angeblich ein anderer Tramper. Ich sollte ein Bad nehmen und der kleine Mann brachte dauernd Seife und Shampoo herein. Dann gingen die beiden weg und ich wurde skeptisch. Bin sofort aus der Wanne raus, hab mich angezogen und wollte das Haus verlassen. Die Tür war verschlossen, die Fenster verriegelt, das Telefon tot. Ich habe dann doch noch ein Fenster aufbekommen, bin rausgeklettert und habe die Polizei angerufen. Die wollte aber nicht kommen. Mein Gepäck war noch im Kofferraum des kleinen Mannes und ich habe auf ihn gewartet. Als er endlich kam, bot er mir an, mich zur deutsch-niederländischen Grenze zu fahren und ich bin dann wieder zu ihm ins Auto gestiegen. Die Fahrt führte durch einen schwarzen Wald. Da bekam ich dann richtig Angst. Ich hatte eindeutig zu wenig Bildzeitung gelesen. Er hat mich dann anstandslos abgesetzt. Es gab sicher 8 solcher Vorfälle in 2 Jahren. Mir ist nie etwas passiert. Glück? Schicksal? Ich bin entkommen.
Noch.
Habe ich das Herzklopfen bis in den Hals überhört? Vergessen. Das panische Gefühl weggeschoben.
Angst ist eine Wolke im Hirn.
Und dadurch sind die Leute doch verunsichert. Und man merkt eben auch den Buchungsrückgang, dass die Leute abwarten, was sie machen mit ihrem Urlaub dieses Jahr. Und viele auch wieder auf Autoreisen zurückgreifen, ne, und in der näheren Umgebung bleiben.
Cordula Gottschalk, Reisekauffrau.
Nachdem ja nur Tunesien was passiert ist, dann Ägypten immer wieder aufflammt, jetzt die Türkei durch die politische Lage, viele auch schon allein die Flugverbindung, ne, also alles, was schon auch über die Gebiete geht, wenn man nach Asien will, rüber, verunsichert alle, ne, weil sie alle Angst haben, dass doch die Flieger vom Himmel geholt werden, wie auf der Ägypten-Variante, ne? Oder?
Es geht bei so banalen Sachen los, wie dass man im Moment vielleicht nicht so gerne fliegen möchte. Einmal regt einen das natürlich auf, sozusagen, dass diese Anschläge, der Terrorismus dazu geführt hat, dass der Flughafen zu einer Tortur wird, das Fliegen.
Thomas Palzer, Schriftsteller und Philosoph.
Diese ganze schöne Freiheit der Peter-Stuyvesant-Generation ist flöten. Und das wandert vom Flughafen sozusagen in die Städte aus, in alle möglichen Bereiche, sodass man immer quasi mit etwas rechnet. Also ich glaube sozusagen, dass man immer mit Gefahr rechnet, immer mit damit rechnet, wenn irgendwie eine Polizeiansammlung, das könnte ein Anschlag gewesen sein. Vielleicht nicht so hysterisch, wie ich das jetzt schildere, aber ich glaube unbewusst So halbbewusst ist dieses Gefühl, der grundsätzliche Verdacht da.
Ich bin viel gereist und war mehrmals in gefährlichen Gegenden. Im Gazastreifen zu Beginn der Intifada. Die jungen Araber wollten mir die Tränengasscharmützel zeigen und nachts kam ein Dieb in mein Hotelzimmer. Einer meiner glücklichsten Momente war, als ich auf einem arabischen Boot über die Straße von Hormus segelte. Ich wusste dabei nicht, dass im Persischen Golf Minen trieben, die jederzeit hochgehen konnten. Das war während des Iran-Irak-Krieges. In China war ich, als die Panzer auf dem Platz des Himmlischen Friedens rollten. In Haiti, als die Erde bebte. Am Strand spürte ich die Erschütterung unter meinen nackten Füßen und 150 Kilometer weiter starben die Menschen. Ich habe die Gefahr nicht gesucht, bin ihr nicht nachgereist. Sie geschah, wo ich war. Mir ist nie etwas passiert.
Sie sind Bayern-Fan und haben Sie Angst, wenn Sie ins Stadion gehen vor Attentaten?
Nein, auf keinen Fall.
Nie?
Nein. Warum sollte ich Angst haben? Wovor?
Ein Länderspiel wurde abgesagt. Jederzeit könnte was passieren.
Also ich habe großes Vertrauen in die Sicherheitskräfte in Deutschland.
Stefan Kreuzer, Historiker und Vermarkter von Computerspielen.
Mein Gott, also man kann nie alles verhindern. Haben Sie Angst, mit dem Flugzeug abzustürzen? In Aiblingen ist ein Zug entgleist. Ich bin gestern mit dem ICE nach Berlin gekommen und hatte auch keine Angst während der Fahrt und habe mich auch nicht weiter hinten hingesetzt in den Zug. Dinge passieren, die kann man nicht verhindern, aber man sollte sich auf keinen Fall sein tägliches Leben deswegen vermiesen lassen.
Angst ist die Seele langsam auf, wenn sie nicht mehr weggeht, wenn sie zur täglichen Begleiterin wird.
Einer der mit Messern bewaffneten Angreifer sei getötet, ein zweiter schwer verletzt worden, teilte die Polizei im Badeort Hurghada mit. Drei Touristen, zwei Österreicher und ein Schwede, hätten leichte Verletzungen erlitten.
Dieser Messerangriff in dem Hotel, das hat ja nochmal dazu beigetragen. Dann eben der Beschuss der Maschine, die von Ägypten nach Europa geflogen ist. Dann die Terrorwarnung auf der Maschine, die von Berlin dorthin geflogen ist. Das sind alles Sachen, die die Leute sehr stark verunsichern.
Und wie lange dauert so eine Angst?
Naja, an sich geht sie schnell wieder weg. Wenn aber dann gerade in der Beruhigung wieder was Neues passiert, dann verlängert sich das.
Angst ist manchmal wie steigendes Wasser im Herzen.
In der indonesischen Hauptstadt Jakarta haben Selbstmordattentäter zwei Menschen getötet und 10 verletzt, darunter einen Deutschen.
Es gibt auch Kunden, die sagen, Mensch, ich will, und die können gar nicht, weil sie die Fluglinien einstellen. Ja, gerade Tunesien zum Beispiel ist ganz schwierig geworden, gibt es einen Flug in der Woche.
Meine Angst ist nicht mitgewachsen, als ich älter wurde. Bei meinen Radtouren hat mich oft der Fahrtwind hinter großen LKW erfasst. Hart an der Abbruchkante des Asphalts schleuderte mich der Wind von der Straße und ich hatte sicher oft Glück und war nur Zentimeter vom Tod entfernt. In Nepal habe ich eine Herde Wasserbüffel überholt. Da blieb ein Büffel stehen, drehte sich um und hätte mich beinahe aufgespießt. Auf den Philippinen wurde ich von einem Sammeltaxi angefahren und 100 Meter mitgeschleift. Heute frage ich mich manchmal, hätte ich mich immer wieder in solche Gefahr, ja sogar Todesgefahr gebracht, wenn ich die Angst gespürt, wenn ich sie zugelassen hätte? Oder war ich zu allem bereit? Sogar zu sterben? Mir ist nie etwas passiert. Aber werde ich diese Geschichten meiner Tochter erzählen, wenn sie größer ist? Was gebe ich ihr mit auf den Weg? Hab keine Angst? Sie soll das natürlich alles bloß nicht nachmachen.
Hättest du das genauso gesagt, direkt nach den Anschlägen?
Ich glaube nicht, nein. Da kam es sehr viel näher und ich dachte, was müssen wir jetzt machen? Und wo riskiert man vielleicht sein Leben? Ist es nicht vollkommen naheliegend, dass Berlin Ziel eines Anschlags wird? Meine Tochter ist am Alexanderplatz in der Schule und so weiter und so fort. Ich merke, dass man scheinbar als Mensch sehr schnell vergisst, und vor allem Gefühle.
Und wenn jetzt wieder was Neues kommt, dann?
Dann fängt man natürlich rationaler an, das zusammenzuzählen und zu sagen, schau, die Einschläge kommen näher. Vielleicht muss man sich vernünftigerweise darauf einrichten, dass man mit einer Gefahr umgehen muss. Ich glaube, dass die Angst weiterhin nicht bleibt.
Menschenmengen meide ich. Ich war neulich hier in München auf so einer größeren Zeltveranstaltung auf dem Oktoberfest. Und da habe ich drüber nachgedacht, weil das ein idealer Ort ist, um Terror auszuüben, um viele Menschen zu treffen.
Angst ist etwas für die anderen, dachte ich. Für Menschen mit Fahrradhelmen, die nie draußen geschlafen haben und kein Lebensmittel nach Ablauf der Mindesthaltbarkeit essen. Angst ist etwas für Beamte, für Festangestellte, die dafür gesorgt haben, dass es auf Kinderspielplätzen tausende Sicherheitsnormen gibt und die Beipackzettel mehr wiegen als die Medikamente. Einige Jahrzehnte lang habe ich mich wohl als risikobereiter, vermeintlich angstfreier Mensch gefühlt. Das hat sich später geändert.
Sagen wir mal so, es klingt jetzt schlimm, aber man wird immer abgehärteter. Also die ersten, oh Gott, ne? Aber nachdem jetzt immer mal wieder was passiert, geht man dem gegenüber, ja, nicht entspannt kann man nicht sagen. Man ist immer auf der Hut, definitiv. Aber ich sag mir, Art 1 kann es uns überall passieren. Wir hören es auch in Deutschland, dass was vereitelt wird und so weiter. Paris hatten wir jetzt. Also es ist ja nicht mehr so, dass irgendein Zielgebiet außen vor ist. Wir sind alle involviert.
Hallo, Angst, wo bist du?
Wieder verkrochen bis zum nächsten Mal?
Was ich nicht erlebt habe, nur aus der Zeitung wahrgenommen, waren diese Messerstechereien und diese Mordanschläge gegen die Drogendealer durch die türkischen Ladeninhaber.
Uwe Schütte, Literaturwissenschaftler und Anwohner am Görlitzer Park in Berlin. Ringsum Tapas-Bars und Yoga-Studios und in der Mitte ein verwahrloster Park voller Dealer.
Meine eigenen Erfahrungen waren etwa ein Freund von der U-Bahn abholen, Görlitzer Park, und mit dem dann eben, wir wollten einfach nur in eine Kneipe gehen, was trinken. Und man wird, selbst wenn man deutlichst klar macht, dass man keine Drogen kaufen will, noch 300-400 Meter verfolgt in einer Weise, die einerseits extrem innervierend ist, andererseits einem ja eigentlich schon großes Mitleid mit den Menschen macht, die sowas machen müssen, um ihren Lebensunterhalt, wenn man das so nennen darf, zu verdienen. Und direkt vor unserer Wohnung sind ja auch seit einigen Jahren jeden Sommer größere kleine Wagenansiedlungen von Sinti und Roma, die dann auf der Straße leben. Und als ich etwa mit meinem Sohn in eine kleine Bäckerei, also in so einem Späti bei uns gegangen bin, um dort ein Croissant zu holen und mich angestellt habe, waren ein, zwei Studentinnen, glaube ich, vor mir, kommt dann eben einer dieser Männer aus dieser Wagensiedlung eben rein und haut einen mit dem Ellenbogen sozusagen weg und bahnt sich seinen Weg an die erste Stelle, um da ein paar Pfandflaschen abzugeben. Also so ein bisschen asoziales Verhalten, das dann wiederum nicht geeignet ist, bei aller Liberalität die multikulturelle Toleranz zu befördern.
Du wurdest auch beklaut?
Ja, mein Fahrrad ist recht schnell geklaut worden. Ich habe dann ein Modell, das dem zumindest beim Vorbeifahren täuschend ähnlich sah, mit einem schwarzen Mann vorbeifahren sehen. Kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig beschwören. Vielleicht war es ein Zufall, dass es sich nicht um mein Fahrrad gehandelt hat. Aber andererseits, das ist mir in London auch nicht anders gegangen.
Die Zeit sperrt den Schrecken in einen Käfig. Die Angst wird im Rückblick immer kleiner. Was ist ihre Halbwertszeit? 4 Wochen nach einem Terroranschlag ebbt sie ab, sagen Traumaexperten. Eigentlich geht es schon lange nicht mehr um die Angst, sondern um ihre Steigerung, die Angst vor der Angst. Bundesweit haben im vergangenen Jahr rund 25.000 Menschen einen kleinen Waffenschein für Reizgas- und Schreckschusspistolen beantragt. In Frankreich sollen auf dem Pausenhof wieder Raucherecken eingeführt werden, damit die Schüler nicht vor dem Schultor rauchen und dort Ziel von Anschlägen werden können. Nach dem Massaker im Schwulenclub von Orlando wurden in den USA deutlich mehr Waffen verkauft. Nach den Nachrichten über den Zika-Erreger und Ebola wurden weltweit Abertausende von Schutzanzügen bestellt. In Polen bereiten sich Tausende in Survival-Camps auf den nächsten Krieg vor. Da lernt man Rinde kochen und wie man Wasser mit Holzkohle und Kies filtert.
Über Sicherheitsmaßnahmen in Fußballstadien, auf Volksfesten und Bahnhöfen wollen die Verantwortlichen nicht reden. Nein, danke. Bitte keine schlafenden Hunde wecken, hieß es bei meinen Anfragen. Schulleiter Michael Rudolf von der Friedrich-Bergius-Schule in Berlin war eine Ausnahme.
Also sich auf Amokläufe vorbereiten, das ist wahrscheinlich kaum möglich. Es gibt natürlich bauliche Vorbereitungen, die getroffen wurden, Alarmanlagen und Ähnliches. Es wird vor allem auch mit den Schülern im Unterricht darüber geredet, über solche Dinge. Das ist ganz wichtig, dass man mit Schülern redet. Aber die Erfahrung lehrt, dass man sich nicht wirklich davor schützen könnte. Wir können nur froh sein, dass bisher in Deutschland es ganz wenige dieser Dinge nur gegeben hat. Aber ich wüsste nicht, was man ernsthaft dagegen tun könnte, wenn jemand es machen wollte. Und das bedrückt mich sehr, aber es gibt manchmal Probleme, für die man nicht wirklich eine Lösung und eine Antwort weiß.
Es gab Winneden, es gab Erfurt, das waren die beiden großen. Ja,
ja, es gab auch kleinere. Ich erinnere mich an etwas in Bayern, wo gerade als ich selber in dem Ort am Wendelstein dort übernachtet habe, glaube ein Wochenende später, hat dort ein Schüler den Schulleiter erschossen. Was hat mich schon auch sehr berührt, eben weil ich dort in diesem kleinen Ort gerade gewesen war. Ich habe von niemandem etwas gehört, wenn wir das so und so machen, dann wird es garantiert nicht passieren. Und das ist etwas sehr Trauriges, aber etwas, was man dann auch zur Kenntnis nehmen muss.
Niemand weiß, wie groß die Gefahr ist.
Verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
Es scheint eine andere Qualität zu haben, wenn man näher dran ist. Wenn man tatsächlich die Sirenen gehört hat, wenn man dann, das fand ich fast noch schlimmer, am nächsten Tag eine Stadt zu erleben, die im Ausnahmezustand war, die wie eine Geisterstadt wirkte an einem Samstagabend, wo ansonsten das Leben tobt, auf den Straßen, in den Kneipen, in den Restaurants.
Angst ist ein unsichtbares Tier, das nebenher läuft. Angst ist ein Luftballon über der Schulter, eine Wolke im Hirn. Und manchmal steigt sie wie Wasser ins Herz.
Die Erde rotiert um sich selbst und hat somit das Zentrum der Rotation in sich.
Der schizoide Mensch, nach Fritz Riemann.
Übertragen auf die menschliche Psyche bedeutet dies, dass der betroffene Mensch mit seinen Gedanken und Gefühlen um sich selbst kreist. Dabei versucht er, die Rotation um andere Menschen so weit wie möglich zu vermeiden. Hier finden wir häufig Einzelgänger. Seine typische Grundangst liegt darin, dass er sich vor der Selbsthingabe fürchtet, die er als Ich-Verlust und Abhängigkeit erlebt. Ein Ich-Verlust bedeutet für ihn nichts anderes als ein psychologischer Tod.
Also wir glauben das eher nicht, dass es hier stattfinden wird. Wobei man weiß es ja nicht, aber es kommt uns nicht so realistisch vor. Vielleicht ist es auch, weil wir es nicht wahrhaben wollen.
Ender Schettin, Vorstandsvorsitzender der Shehedlik-Moschee in Berlin.
Terroristische Anschläge führen immer auch bei uns zur Sorge, dass wir zum einen beschuldigt werden, zum anderen aber auch ja auch immer irgendwie Opfer von Anschlägen sein könnten, zumal die meisten Opfer ja auch Muslime sind.
Wenn ich in mein Bücherregal schaue, wird mir klar, dass ich mich eigentlich schon lange mit der Angst beschäftige. Warum haben mich immer wieder diese Art Bücher und ihre Fragen interessiert? War mir meine eigene Angst nie bewusst? Hier der Anfang von Elias Canettis, Masse und Macht zum Beispiel.
Nichts fürchtet der Mensch mehr als die Berührung durch Unbekanntes. Überall weicht der Mensch der Berührung durch Fremde aus.
Sein Lebenswerk hatte Canetti angefangen, bevor er aus Österreich fliehen musste und selbst zu einem Fremden wurde.
Alle Abstände, die Menschen um sich geschaffen haben, sind von dieser Berührungsfurcht diktiert. Man sperrt sich in Häuser ein, in die niemand eintreten darf. Nur in ihnen fühlt man sich halbwegs sicher. Die Fluchtmasse wird durch Drohung hergestellt. Es gehört zu ihr, dass alles flieht. Alles wird mitgezogen. Die Gefahr, von der man bedroht wird, ist für alle dieselbe. Man flieht zusammen, weil es sich so besser flieht.
Es gab 4 Brandanschläge an der Moschee. Das war 2011, 2012. Dann Schweinekopf vor der Moschee mal. Dann hatten wir mal Luftballon oder Bälle voller roter Farbe, die in den Innenhof hineingeworfen worden ist. Und wir haben regelmäßig auch E-Mails mit rassistischen, diskriminierenden Ausdrücken und auch ernstzunehmenden Drohbriefen, die gab es auch 2012 verstärkt. Danach haben wir unser Kamerasystem dann auch aufgebaut. Mit der Polizei haben wir mehr und mehr Kontakt jetzt, dass die immer wieder seit dieser Zeit einen Streifenwagen regelmäßig schicken, der kurz anhält, kurz mal auch reinschaut in der Moschee, auch sich umschaut und wieder losfährt. Trotz der Kameras und der Polizei in der Nähe macht man sich dennoch Sorgen natürlich.
Über das Fremde haben schon viele nachgedacht. Albert Camus hat für Der Fremde den Literaturnobelpreis bekommen. Das Fremde ist die unheimlichere Art des Anderen. Die Heimat des Fremden ist möglichst weit weg und wehe, es kommt näher. In der Fremde passieren Katastrophen. Der Fotograf Wolf Böwig hat das Böse überall auf der Welt fotografiert. Als er einmal bei mir zu Besuch war, legte er seine Fotos auf den Boden und begann zu erzählen.
Das ist eine Serie aus Westafrika, angefangen mit einem Foto von Maury, der auf die Schädel seiner Dorfbewohner schaut. Er ist der einzige Überlebende eines Dorfes, was 1998 von Rebellen der RUF niedergemetzelt wurde. Und Maury war zu dem Zeitpunkt 6 Jahre alt. Man hat ihn eigentlich aus Grausamkeit überleben lassen und hat ihn, nachdem 1200 Menschen da abgeschlachtet wurden, an einem Tag auf diesen Leichenhaufen gesetzt und ihn zum Chef des Dorfes ernannt.
Wolf Böwig hat mir vor Jahren noch viele andere grausame Fotos gezeigt, die mich heute noch verfolgen. Einerseits reiße ich bei solchen Fotos die Augen weit auf vor Schrecken, in einer Art Sucht vor dem Grauen. Andererseits weiß ich, dass solche Bilder unsere Vorstellung vom Fremden prägen. Das ist oft nicht gerecht. Denn von der Fremde, in denen gerade keine Katastrophen passieren, also in Laos, Paraguay und Senegal, hört man nichts. Als gäbe es hinterm Horizont nur Not, Tod und Stille.
Jetzt komme ich hier als deutscher Journalist, kriegen Sie viele Anfragen von Medien, also die sozusagen von Ihnen wissen wollen, wie der Islam so ist?
Ganz viel. Ganz viel auch international mittlerweile, also aus Belgien, aus Dänemark, aus Frankreich. Heute kommt eine französische Journalistin zum Beispiel.
Ender Schettin, Vorstandsvorsitzender der Shehedlik-Moschee in Berlin.
Die Fragen haben sich ein bisschen geändert, aber nicht viel. Also seit dem 11. September 2001 sind die Fragen ähnlich. Letztendlich geht es immer um diese Themen Islam in Verbindung mit Terror, Gewalt, Terrorismus, die Rolle der Frau. Das sind immer so die Standardfragen, die man uns stellt. Wenn was passiert in Berlin wie ein Zwangsehe oder Ehrenmord, dann stehen die Medien auch wieder da. Und das heißt, die Moschee ist sehr belastet mit dieser Thematik, ehrlich gesagt. Ich merke auch, dass ich zu überlastet bin einfach mit dieser Thematik, weil wir wissen auch selber nicht, wie wir vorgehen sollen. Also auf der einen Seite Gemeindearbeit, Mitgliedsstrukturen, Sponsorensuche. Auf der anderen Seite müssen wir eben auch die Netzwerkarbeit machen, Öffentlichkeitsarbeit nach außen stark machen. Das ist schwierig.
Manchmal, wenn ich in Gefahr war, dachte ich, okay, das war's jetzt mit deinem Leben. War gar nicht so schlimm, so zu denken. Oft habe ich erst hinterher erfahren, welchen brenzligen Situationen ich gerade entgangen war. Was wäre, wenn ich 2 Tage später in Haiti gelandet wäre? Wenn ich in Rangoon den großen buddhistischen Tempel besucht hätte, als das Militär Tränengas gegen Demonstranten einsetzte und diese mit Pfeilen aus Fahrradspeichen schossen? Und was wäre gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass in der Straße von Hormus Treibminen schwimmen?
Ein bisschen mehr Angst wäre also gut gewesen?
Ja, es kann Leben retten. Aber so bin ich nicht aufgewachsen. Meine Rolle als Mann war bisher eine andere. Männer haben keine Angst. Boys don't cry. Das hat sich erst mit der Zeit geändert.
Wenn ich nachts durch eine Straße laufe, die ist relativ leer, und da kommt eine Frau lang, dann weiß ich, die hat Angst vor mir. Vielleicht nicht Angst, aber sozusagen die ist vorsichtig. Und ich denke mir, wenn ich jetzt noch ein Türke wäre oder ein Araber, dann wäre es noch schlimmer.
Also manchmal denke ich, dass unsere Jugendlichen oder auch Erwachsene manchmal auch genauso denken und sagen, ja, das ist wieder typisch, die halten einen bestimmten Abstand und Distanz, eben weil ich ein Türke bin oder weil ich ein Araber bin oder so. Manchmal ist es übertrieben, denke ich. Manchmal hat derjenige aber auch recht, also weil das Klima hat sich so ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. In den 80er, 90er Jahren waren es eher die Straßengangs, die sind jetzt nicht mehr so Mode. Zurzeit ist es Mode eben, dass man zu einer sogenannten islamistischen Szene angehört, wo man auch so ein bisschen, wie gesagt, wahrgenommen wird, auch wenn es negativ ist. Und das gefällt Jugendlichen manchmal auch, dass man über sie spricht, dass sie eine Wahrnehmung so erfahren, in dieser Art und Weise. Das schadet uns natürlich allen, dass es in dieser Form ist.
Ein sehr kalter Herbsttag in Berlin-Moabit. Ein paar hundert Meter vor einem bekannten Flüchtlingsheim. 11 Uhr morgens, eisiger Wind. Wer jetzt noch draußen steht, hat nichts Besseres zu tun. Keine Arbeit, keine Termine, keinen warmen Ort, an dem er sich willkommen fühlt. Es sind dürre, arme Männer, oft unrasiert. Zumindest sind sie es, die ins Auge fallen. Ich stecke meinen Geldbeutel in die vordere Hosentasche und setze den Tunnelblick auf.
Als ich heute durch Moabit gelaufen bin, dann habe ich dann auch automatisch meinen Geldbeutel in eine andere Tasche gesteckt. Beim U-Bahn aufgehen habe ich geguckt, da läuft mir einer hinterher. Kennst du dieses Gefühl?
Ja, aber das ist bei mir nicht spezialisiert auf Ausländer, sondern da würde ich sagen, das ist so ein Frauending, dass man immer so ein bisschen checkt, wer ist zu nah an einem dran. Oder man dreht sich auch aktiv zu Leuten um. Kein neues Gefühl. Wenn jemand hinter einem geht, dann dreht man sich um und guckt ihn an, was Frauen eigentlich alle machen.
Tief drin, da spürt man doch die Angst vor dem Fremden in sich. Auch wenn man das Gefühl nicht haben will. Neulich zum Beispiel am Bahnhof. Ein arabisch aussehender Mann steht auf, sein Rucksack bleibt auf der Bank liegen. Was tun? Melden? Vielleicht ist es gar nicht sein Rucksack. Ich bin schnell daran vorbeigegangen. Hinterher habe ich aufmerksam die Nachrichten gehört. Nein, kein Anschlag auf dem Bahnhof. Nochmal gut gegangen.
Es sind Männer, junge Männer, die Angst machen. Schwarze Jungs in den USA werden erschossen, wenn sie sich verdächtig benehmen. Wären alle Flüchtlinge Frauen? Wer hätte dann Angst?
Bei Jugendlichen merken wir, dass sie halt sehr in einer Gemeinschaft sein wollen, die besonders ins Auge sticht, die wahrgenommen wird. Und das sind eben zurzeit anders aussehende eher Jugendliche, die eben dadurch das betonen. Betonen in der Kleidung, betonen im Wortstil oder eben im Verhalten. Und da sehen wir schon eine Gefahr und das ist schwierig.
Aus Angst vor dem Fremden wird die Angst vor dem fremden Mann. Ein uralter Reflex, vor dem man sich schützen kann.
Da ist es so, dass man sagen kann, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts Angst eigentlich als eine im Wesentlichen unproblematische Emotion angesehen wurde. Also man kann ruhig Angst haben, muss dann aber lernen, wie man diese Angst schnell kontrollieren kann. Und das ist etwas, was in der Erziehung, insbesondere von Jungs, aber natürlich schon auch etwas weniger von Mädchen eine Rolle gespielt hat, Kindern beizubringen, wie man Angst durch Mut, Tapferkeit sehr schnell überwindet. Man kann zum Beispiel sehen, auch in den Kinder- und Jugendbüchern dieser Zeit, dass durchaus von Angst die Rede ist, aber dann immer sofort der Indianerhäuptling zum Beispiel seine Tapferkeit in sich selber findet und sofort weiß, wie er mit dieser Angst umzugehen hat.
Angst ist ein treuer Begleiter. Herzklopfen, wenn man mitfiebert bei den Gefahren, die ein Held im Buch, im Film zu überstehen hat. Gilgamesch, Karl May, soweit die Füße tragen, Star Wars. Es gibt die Theorie, dass die Steinzeitmenschen einst um ihr Feuer im Höhleneingang saßen und nicht wussten, ob dahinter ihnen ein Höhlenbär haust. Sie banden ihre Angst mit Feuer und Geschichten vom Unheimlichen im Verborgenen. Die Angst vor dem Höhlenbär sei der Auslöser für das Geschichtenerzählen, sagt man.
Das ändert sich dann schon eigentlich in den 20er Jahren, dass man sehr viel mehr sich damit auch beschäftigt, was Angst eigentlich bedeutet. Es finden sich auch zunehmend Schilderungen des Erlebens von Angst, also ausführlich, wie fühlt es sich an, Angst zu haben. Und damit auch so eine erste Problematisierung von Angst, dass man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, kann Angst vielleicht auch langfristig verstörend wirken. Also wenn man Kinder zum Beispiel einer Angstsituation aussetzt, dass sie eingeschlossen werden im Keller, im dunklen Keller.
Alter,
so eine klassische Angstsituation. Kann das vielleicht dazu führen, dass sie eben nicht gerade mutig und tapfer werden, weil sie sich bewähren in dieser Situation, sondern dass sie traumatisiert werden, verstört werden und dann also für ihr Leben eigentlich eben gerade nicht mehr mit Angst umgehen können. Und insofern fängt man an, andere Erziehungsmethoden zu entwickeln, die eben etwas sanfter die Bewährung in der Angstsituation versuchen beizubringen. Nichtsdestotrotz ist Angst im Wesentlichen in dieser Zeit mit Feigheit auch konnotiert. Also es ist keine Frage, dass man Angst überwinden soll. Und das beginnt sich dann eigentlich erst in den 60er Jahren zu verändern, dass man dann zum Beispiel auch darüber spricht, Angst ist eine durchaus positive Emotion. Angst hilft uns, Gefahrensituationen zu erkennen. Also es gibt diese berühmte Theorie auch der Heuristik der Angst, dass eben Angst uns tatsächlich hilft, gesellschaftliche Fehlentwicklung zu erkennen und zu benennen und dass es ehrlich ist, Angst zu empfinden und diese Angst auch auszudrücken und in der Öffentlichkeit zu formulieren, dass diese Angst also nicht sofort überwunden werden muss, sondern der Angst erstmal Raum gegeben werden kann.
Die Angst sitzt in der Amygdala im limbischen System unseres Gehirns. Sie wurde von Neurologen inzwischen gründlich erforscht. Manche Ängste sind angeboren, zum Beispiel Abwehr- oder Fluchtreflexe, wie das Zurückschrecken vor einem Abgrund oder die Schreckreaktion bei plötzlichem, unbekanntem Lärm. Angeboren sind vermutlich auch die Angst vor Blitz und Donner oder vor Dunkelheit. Andere sind schnell erlernt und hängen vom kulturellen Umfeld ab. Klaustrophobie, Angst vor Spinnen oder vor fliegenden Insekten. Affen fürchten sich vor Schlangen, sobald sie einen anderen Affen beobachtet haben, der sich erschrickt. Ängste können also sogar anstecken.
Angst ist sozusagen, philosophisch gesprochen, ein Existenzial. Das ist notwendig, sonst schlafen wir ein. Und es gibt auch diese Mentalität des Einschlafens. Wenn ich sozusagen bei mir aus der Haustür trete, an der Isar, da gibt es sozusagen alle 100 Meter einen Rettungsring. Und das ist so eine Mentalität irgendwie, das sei hier alles ganz safe und sicher und dir kann gar nichts passieren. Das wird auch ein bisschen suggeriert irgendwie, wir können ewig leben. Und wenn wir nur richtig uns ernähren und sonst welche Samen essen, kann eigentlich nichts passieren. Diese Mentalität wird dadurch gestört. Wir werden sozusagen daran erinnert, dass wir endlich sind und dass jeder Moment wahnsinnig kostbar ist, weil er ist gefährdet, immer gefährdet.
Angst lauert ständig, auch wenn wir sie nicht brauchen, weil wir eigentlich in Sicherheit sind. Sie ist Teil unseres Gehirns und will leben.
Hallo, liebe Angst. Wie geht es dir heute?
Bist du meine große Schwester, mein Übervater, mein kleines Zipperlein, mein geheimer Herrscher in der Amygdala?
Man kann sicherlich sagen, dass sich die Inhalte der Angst gewandelt haben, also die Objekte der Angst, wovor man Angst hat. Was sich auch bestimmt gewandelt hat im Laufe der Jahrhunderte und eben auch in kürzeren Zeiträumen, ist die Art und Weise, wie man Angst empfindet, dass sozusagen es für Erwachsene legitim wurde, Angst zu zeigen. Und das passiert natürlich im Kontext der neuen Bürgerbewegung, wo eben auch durchaus Angst im Rahmen von Demonstrationen öffentlich formuliert wurde und überhaupt das Gefühl wiederentdeckt wurde als etwas, was authentisch ist. Und indem ich meine Gefühle zeige, bin ich eben auch als erwachsener Mensch ehrlich und kritisch, das ist sozusagen die Theorie, und das formuliere ich auch im politischen Raum, also das heißt im Rahmen von Demonstrationen, und das ist genau das, was auch der professionellen Politik dann vorgeworfen wird, dass sie eben Gefühle nicht ernst nimmt, dass sie Gefühle von vornherein zu kontrollieren versucht, im Namen einer Rationalität, die dann unmenschlich ist.
Mein Lieblingstier, der Dodo, ein flugunfähiger Vogel, starb aus, weil er keine Angst kannte. Und nicht weglief, als die Seeleute nach Mauritius kamen, um ihn mit Knüppeln zu erschlagen und zu braten.
Angst kann Leben retten.
Zu große Angst verhindert aber auch Leben. Ängstliche und schüchterne Menschen haben es schwer, einen Partner zu finden und Nachkommen großzuziehen. Ich selbst habe 30 Jahre gebraucht, um Vater zu werden.
Früher war es so, dass die Menschen eben von den Naturgewalten, die sie nicht beherrschen konnten, Angst haben.
Da fällt mir der Philosoph Horst Günther ein, was er zum Erdbeben von Lissabon 1755 sagt.
Sagen wir mal so, es war so weit weg und hat trotzdem das größte Medienereignis des 18. Jahrhunderts vor der Französischen Revolution ausgelöst. Und zwar durch ganz persönliche Engagements, nämlich Voltaire, damals in Genf, bekam die Nachricht früher als Paris, London, Amsterdam oder Hamburg, Damals dauerte eine Katastrophenmeldung aus Lissabon bis nach Mitteleuropa doch 3, fast 4 Wochen.
Die Menschen damals hatten genauso große Angst. Nur die Meldungen über Katastrophen prasselten nicht täglich neu, in jeder Nachrichtensendung, in jedem Radiobericht auf sie ein. Sie hatten Zeit, sie zu verarbeiten. Unsere Angst wird täglich neu geschürt, angefacht, am Brennen gehalten. Wenn man mal aufatmen will, muss man ein Medienfasten einlegen.
Und in einem Zeitalter, wo man noch schwankte zwischen der Vorstellung eines Schöpfergottes oder mit Juden eines Gottes, der wie ein Uhrmacher, nachdem die Uhr nun läuft, doch immer mal wieder sie justieren und ölen müsse. Und man glaubte, dass dieses wunderbare Werk eigentlich die Aufgabe habe, ja, wie wenn wir eine Uhr kaufen, dass sie ihre Pflicht erfüllt. Und nun dieses Debakel, über 30.000 Tote, ein Erdbeben, gleichzeitig ein Seebeben, die Leichen häufen sich. Es war 9 Uhr morgens am Allerheiligentag, die Kirchen voll, die Decken stürzen ein. Und nun sagt man ja, warum könnte man nicht, wenn es überhaupt Erdbeben geben müsse, sie weit in der Wüste oder Steppe stattfinden lassen? Das ist natürlich eine wunderbare Vorstellung sozusagen eines Regierungsberaters. Wenn schon eine Katastrophe, dann aber doch bitte nicht bei uns, sondern weit draußen. Also sozusagen ein Bombodrom in der Ferne, wenn man es nicht ganz verhindern kann.
Damals hat man an der Allmacht Gottes gezweifelt.
Wie kommt das Böse in die Welt?
Lässt Gott es zu, ist er nicht gut. Verhindert er es nicht, ist Gott nicht allmächtig. Die heutigen Terroristen berufen sich auf ihre Vorstellung von Gott und lösen ähnlichen Schrecken aus wie das Erdbeben von Lissabon.
Der junge Goethe, er war 6, konnte also nicht so sehr viel wahrgenommen hatten, erinnert sich aber später, dass die Erwachsenen unruhig wurden. Das heißt, es war eine Erregung, ein Zweifeln, ein Debattieren. Ja, wo leben wir eigentlich? Ist dieser Boden, auf dem wir so fest gegründet unsere Häuser und Existenzen sicher glauben, eben doch nur ein schwankendes Schiff, in das wir selber Löcher bohren? Es ist also wirklich ein Problem durch das ruhige, im Wohlstande, wie man damals sagte, ein kultiviertes Jahrhundert, kann sich die Frage stellen, wie kommt es dazu, dass in unserer friedlichen Welt ein solcher Skandal passiert?
Heute ist es genau umgekehrt, weil der Mensch so viel beherrscht, angeblich, sagen wir mal, würde ich sagen, nimmt die Angst zu sozusagen vor dem, was wir angerichtet haben. Nicht der Macher ist zur Idealfigur geworden. Alles machen, auch der Mensch will sich selber machen. Das ist wirklich die Inkarnation des Self-Made-Mans. Der Mensch will sich selber herstellen, so weit geht das. Und immer mehr wird deutlich, dass es viel besser wäre, wenn die Menschen mal etwas nicht machten. Verschont uns, verschone mich. Ich muss mich selbst von meinem eigenen Ton verschonen, tun und machen.
Man kann niemanden davon überzeugen, dass seine Ängste unbegründet sind. Ängste lassen sich in Unterhaltungen darüber höchstens binden und zerstreuen.
Heinz Bude, Gesellschaft der Angst.
Selbst die Liebe scheint die Angst nicht vertreiben zu können. Freie Menschen sollten keine Angst vor der Angst haben, weil das ihre Selbstbestimmung kosten kann. Wer von Angst getrieben ist, vermeidet das Unangenehme, verleugnet das Wirkliche und verpasst das Mögliche. Angst macht die Menschen abhängig von Verführern, Betreuern und Spielern. Angst führt zur Tyrannei der Mehrheit, weil alle mit den Wölfen heulen.
Ich bitte einfach mal die deutsche Öffentlichkeit um einen Vertrauensvorschuss.
Angst kann rechtlich nicht reguliert werden und wissenschaftlich nicht widerlegt werden,
sagt der Systemtheoretiker Niklas Luhmann.
Versuche, die komplizierte Struktur von Risiko- und Sicherheitsproblemen unter wissenschaftlicher Verantwortung aufzuklären, liefern der Angst nur neue Nahrung.
Heute habe ich manchmal Existenzangst. Kein Geld, keine Aufträge. Wovon werde ich die nächsten Monate leben? Das packt mich an der Gurgel und ich liege nachts wach und bin tagsüber extrem gereizt. Irgendwo im Keller habe ich eine Schreckschusspistole liegen und ich war mehrmals kurz davor, eine Bank auszurauben. Die blödeste aller Ideen. Großes Risiko, hohe Strafe, geringe Beute. Das ist meine persönliche Angst. Doch langsam kommt die andere, die von außen hinzu. Die kollektive Angst.
Ja, ich glaube, die Angst ist was Positives, weil Kant hat das, glaube ich, irgendwo an irgendeiner Stelle gesagt. Unsere Säfte, unser Körper ist sehr träge und die Säfte sozusagen am Laufen zu halten, kostet Anstrengung. Und eigentlich neigt unser Körper dazu und auch wahrscheinlich unser Geist, in den Schlaf hinweg zu dämmern, lieber sitzen zu bleiben. Und die Angst ist durchaus ein Anregungsmittel. Ich finde die Angst nicht so schlimm. Wir haben ständig Angst. Ich habe vor allem möglichen Angst. Vor ungewohnten Situationen, für Situationen wie jetzt, dass mir nichts einfällt. Die Angst begleitet uns permanent. Man nimmt das mehr wahr. Ein Teil von uns ist Angst.
Die Anschläge vom 11. September habe ich im Fernsehen verfolgt. Bei den Pariser Anschlägen und dann in Brüssel und später in Nizza wurde mein Erschrecken größer. Es gab den Amoklauf in München, die Messerattacken im Regionalzug bei Würzburg, den Sprengstoffanschlag in Ansbach. Doch immer noch ist der Schrecken halbwegs hinter dem Glasauge des Fernsehers gebannt, kriecht noch nicht in jede Wohnung, lauert nicht in der Nacht, in jeder Menschenmenge oder am Flughafen. Aber wenn er kommt, was dann?
Grüß dich, einen schönen guten Morgen wünsche ich dir. Bitte sei so gut und sorge dafür, dass die Kinder nicht irgendwohin rausgehen nach Berlin oder einen Ausflug machen, ja? Ich höre immer Radio und so, das ist furchtbar, was da auch in Berlin passiert, nicht? Also, ade.
Meine Angst hat sich mit den Jahren verändert. Heute freue ich mich, wenn meine zweijährige Tochter mutig drauf losläuft, die Leiter von der Rutsche hochklettert und sich nicht einschüchtern lässt von den rotznasigen Rabauken. Und jetzt bin ich es, der panische Angst hat. Höhenangst, Liebesangst. Halte sie ganz fest, wenn sie im zweiten Stock auf der Fensterbank liegt und Mama zuwinkt, die unten vorbeigeht. Wie viel Angst, Vorsicht oder Gottvertrauen werden ich und ihre Mutter der Kleinen mitgeben? Wie beeinflussen wir ihre Biografie der Angst?
Hat sich Ihr Sicherheitsgefühl verändert?
Schwer zu sagen. Also ich glaube in meinem Alltag nicht, weil es mir nicht so liegt. Und da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Was sich vielleicht schon geändert hat, ist, ich habe Kinder und die Frage, welche Schulwege sie zurücklegen, an welchen Orten sie da vorbeikommen, das ist tatsächlich also schon auch etwas, was ich immer mal wieder im Kopf habe.
Heute wird mit der Angst vor dem Fremden Politik gemacht. Angst ist eine starke Währung.
Wenn es die Fremden nicht schon gäbe, müsste man sie angesichts der Intensität unserer Ängste erfinden,
schreibt der Soziologe Sigmund Baumann.
Fremde stehen für die Unsicherheit, unter der wir alle zu leiden haben. In einer bizarren und perversen Weise wirkt ihre Anwesenheit sogar tröstlich und beruhigend. Unsere diffusen Einzelängste erhalten in ihnen ein greifbares Objekt, auf das sie sich konzentrieren können. Man weiß, woher die Gefahr kommt.
Soweit die Theorie. Aber am Ende ist Angst ein sich allen, auch klugen Worten, entziehendes Gefühl. Wenn man nachts einem dunklen Mann begegnet, nicht weiß, wo sein Kind ist, die Leiter, auf der man steht, gefährlich wankt, man in ein Flugzeug steigt oder auf das Oktoberfest geht.
Hallo Angst, bist du noch da?
Angst. Das Gefühl nach dem Terror. Feature von Lorenz Schröter.
2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf.
Es sprachen Michael Lott, Anna-Maria Kuritzowa und Thilo Werner. Technische Realisation Tobias Falke und Tim Korleis. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2016.